Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flausch, ich geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flausch, ich geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Fest und flauschig, es ist Mittwoch, der 26. August 2020. Das ist Spotify, das ist Fest und flauschig. Eure alten Zirkuspferde sind wieder aus dem Zelt gelassen und sammeln jetzt in der Fußgängerzone Geld, damit es dem Zirkus ein bisschen besser geht und wir was zu fressen haben. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo. Hey, Olli. Hallo, es ist der historische Urkern des Podcasts. Es sind die ganz alten Gesichter, Böhmchen und Lollo, die euch zur Mitte der Woche begrüßen. Das ist eigentlich nur ein kleiner Test. Wir wollen wissen, ob noch alle da sind.
Ach so, ja, und ob die Leute, also wie belastbar sie sind mit der schwankenden technischen Qualität. Olli nimmt heute auf einem alten Dosentelefon auf und das wird aufgenommen.
Ich habe auch ganz schwachen Ausschlag, sehe ich gerade noch. Auf der Haut sowohl wie auf dem Monitor, aber es wird schon irgendwie funktionieren. Ich glaube, über all die Jahre haben sich unsere Hörer auch daran gewöhnt, dass es schwankende inhaltliche als auch äußerliche Qualitäten bei uns gibt.
Genau, und das ist immer, wenn der Sound gut ist, ist der Inhalt schlecht und wenn der Inhalt geil ist, ist der Sound schlecht. Das ist so ein bisschen, es gleicht sich alles aus im Leben und das ist der Grund, warum wir euch da so ein bisschen technisch fordern. Aber ganz ehrlich, früher beim Radio war das so, wenn da nur einmal irgendwie es geknackst hat, dann ist ein neurotischer Techniker aufgesprungen hinter so einer Panzerglasscheibe und hat aufgepasst, da musste man alles nochmal neu machen. Und auch Tonleute am Filmset oder bei Fernsehaufnahmen sind, ich weiß gar nicht, die haben so eine natürliche Autorität. Wenn da mal irgendwas knackst oder mal ein Flugzeug im Hintergrund langläuft, können Millionen Drehs nochmal gemacht werden, weil Tonleute sagen können, ja, sorry, ich habe einen Sportflieger drauf, das müssen wir das ganze Interview nochmal machen, Herr Höcke. Herr Höcke, einmal nochmal ganz kurz nochmal bitte Ihre faschistischen Gedanken nochmal einmal ganz kurz neu in die Kamera reinpusten, weil ich habe da gerade...
Als wenn sie Ihnen gerade einfallen, als wenn sie gerade in den Kopf reingeflattert sind.
Ja, ich kenne Kollegen, die sich das irgendwann haben nicht mehr bieten lassen, dieses strenge Diktat von Tonleuten und dann immer, wenn Tonmann gesagt hat am Set, wir müssen das nochmal machen, weil im Hintergrund hat irgendwie die Fliege gehustet, dann den Ton dann einfach nicht mehr weitergedreht haben. Also Protagonisten, die dann gesagt haben, nee, der Tonmann muss jetzt gehen. Habe ich mich nie getraut, weil ich weiß, dass Tonleute, die hängen alle zusammen. Und es ist immer einer meiner Lieblingsgags. Als wir kürzlich zusammen Dreharbeiten hatten, Olli, als wir unseren kleinen Berliner Erotikfilm gedreht haben, da habe ich auch den Scherz gemacht, immer wenn der Tonmann einem das Mikrofon ansteckt und immer so leise reinflüstern, immer so, die Kameraleute sind Wichser. Ich meine, wir zwei wissen das. Die hören das jetzt nicht. Ah, du hörst das. Das sind alles Wichser, die Kameraleute. Alle, guck mal her, das ist der Regieassistent. Was für ein Arschloch. Der abgehoben, aber wir, der Tonmann und die Leute vor der Kamera.
Und er nickt dann
wir
immer.
Wir halten zusammen.
Man sieht ihn da so nicken
wir in der Weiterferne. Genau. Und
das
nur er hört
Verbrüderung mit dem Tonmann.
Ja, wer weiß, wofür man es brauchen kann. Man weiß es nicht. Wie war, Olli, was sehe ich damit? Wo bist du denn da gerade jetzt räumlich? Was ist denn das für eine Fickbude?
Ich bin in der richtigen Fickbude. Ich habe nur noch dieses Hotelzimmer bekommen. Hamburg ist irgendwie schon wieder völlig ausgebucht. Und ich bin beim Hausboot. Wir haben letzte Endspurt. Jan, es ist gerade Endspurt bei uns.
Oh, warte, stopp ganz kurz, bevor du vom Hausboot erzählst.
Ach.
Nimm uns mit auf die Reise, Kapitän Oliver. Tell uns ein Stahl gefunden.
Das, weißt du, die Sparkasse, die sagt einem, sparen Sie für die Riester-Rente, legen Sie sich was zurück. Hier kommen die echten Investment-Tipps von Olli Schulz, Hausboote.
Richtig. Einfach ein richtig altes, verschrottetes, vom richtig verschrotteten alten Schlagersänger das Hausboot kaufen und einfach erstmal investieren. Und irgendwann wird man dafür belohnt. Das muss dieser Glaube muss auf alle Fälle ganz lange im Kopf manifestiert sein. Es ist tatsächlich so, Endspurt. In ungefähr 2 Wochen sollte dieses Hausboot in Glanz und vollem Glanz erstrahlen. Jetzt brauchen wir dringend, ich habe gerade auf Instagram einen dramatischen Aufruf gemacht, wir brauchen einen Fliesenleger und zwar bis morgen. Wir haben uns nämlich aufgefallen, der Tresen oben muss noch gefliest werden.
Mhm. Oh, ein Fliesentresen.
Und es haben sich tatsächlich gerade 30 Leute, die ich alle aussortiert habe, gemeldet. Und jetzt haben wir tatsächlich jemanden, ich habe so geile Leute da kennengelernt oder Leute, die auch langsam merken einige Leute, das ist gar kein Spaß von wegen, wir sind in Not und wir haben kein Geld mehr, sondern manche merken, solange zieht man den Gag eigentlich nicht durch. Und jetzt ist gerade wirklich bei uns Not am Mann. Und weißt du was, aber wenn das fertig ist, oben der Tresen, wir haben oben einen fest integrierten Tresen, da können jederzeit 150 Leute oben stehen und ich könnte eigentlich den ganzen Sommer, ich glaube, diesen Sommer ist das Spiel, einfach Konzerte da spielen. Meine Idee war, wenn das mit Corona nicht aufhört, kann ich nicht einen Corona-Test direkt vorm Hausboot machen, denn so ein Schnelltester, dann können die Leute oben eng sein, 100 Leute, wenn ich so eine Genehmigung kriege, dass ich 100 Leute oben aufs Hausboot kriege, dann würde ich gar nicht mehr auf Tour fahren, sondern nur noch da oben spielen, den ganzen Sommer lang, müssen die Leute halt nach Hamburg kommen, gibt einen Schnelltest vorher, um 100 Leute ein engen Feeling.
Das kriegen wir wahrscheinlich nicht. Das wäre das erste Mal, dass wir in Deutschland einen Resident Artist haben, so wie Celine Dion früher in Las Vegas. Dass man immer weiß, im Harburger Hafen. Das ist immer
Olli Schulz. So geil. Jeden Abend. Ich penne den ganzen Tag. Weil zum Beispiel 18 Uhr stehe ich auf, 19 Uhr dusche, 20 Uhr auf die Bühne, dann bis 24 Uhr Show, dann bis 5 Uhr mit den Fans laufen, schlafen und das machst du einen Sommer lang und dann bist du original, siehst du aus wie Gunnar Gabriel, obwohl du 20 Jahre jünger bist. Aber die Idee an sich finde ich ziemlich geil. Ich pendle und gehe mit meiner Akustikgitarre und spiele jeden Abend ein Mörder-2-Stunden-Set. Dann grillen wir noch alle zusammen. Und ein paar können auch noch da pennen. Gibt ja mehrere Schlafzimmer.
Ja, aber ich muss kurz den Advocatus Diaboli spielen. Das ist ja nun mal eine Eigentümergemeinschaft. Also Finn und du. Euch gehört das ja, also ihr seid ja zu zweit. Was ist, wenn Finn jetzt sagt, meine 50%, erstmal lässt das so laufen und so. Und dann sagt er, ja, aber ich möchte das auch noch mal, keine Ahnung, Airbnb-mäßig vermieten. Dann im Klimansland werden die Schlafplätze knapp. Und ich habe noch so eine Gruppe bulgarischer Investoren, die müssen irgendwo schlafen, kriegt die auch irgendwie noch. Also, was macht ihr denn dann? Habt ihr dann so einen Doodle-Kalender, wo ihr euch dann abstimmt, wer wann das
Haus? Meine Strategie ist die, dass der einfach sowieso so beschäftigt ist, dass dem im halben Jahr gar nicht mehr auffällt, dass er auch noch ein Halbbesitzer vom Hausboot ist. Und ich da einfach tun und walten kann und machen kann, was ich will. Weil er sowieso wieder 20 neue Projekte hat und wahrscheinlich gerade um die Welt fliegt, um irgendwie mit Elon Musk unterirdische Tunnel zu bauen und ein neues Verkehrsnetz zu bauen oder irgendwas. Also vielleicht habe ich ja Glück und ihm fällt das, er vergisst
das. Aber Finn Kliman hat das Potenzial, der deutsche Elon Musk zu sein, würde ich schon sagen. Kann ich wirklich? Ja, wirklich, aber in welchem Bereich? In welchem Business?
Landwirtschaft und Mode.
Weiß ich nicht, ob die Margen da jetzt so geil sind. Der Aktienkurs von Tesla über 2000 Dollar. Über 2 fucking 1000 Dollar.
Ist das viel? Ich habe überhaupt keine Ahnung von so einer Scheiße.
Ja, super viel. Das hat sich irgendwie verzehnfacht, allein, glaube ich, in den letzten 2 Jahren. Und diese Brandenburger Tesla-Fabrik, das ist wohl ein absoluter Blitzbau. Da wird innerhalb von Sekunden, werden da einfach Nägel mit Köpfen gemacht. Die Baugenehmigung beantragt und am nächsten Tag steht das schon, weil auch die Verwaltung auf einmal spurt. Weil wenn Elon Musk schnippt mit dem Finger oder was twittert, dann steht man in Brandenburg stramm. Da ist das alte Preußen dann noch auf einmal, wenn einer mit Geld ankommt und da irgendwas bauen will, da ist das alte Preußen dann doch noch da. Nicht nur Nazis und Tristesse, sondern das alte Preußen ist da doch noch, wenn die merken, da ist Potenzial da, dann stehen sie noch in Brandenburg.
Aber meinst du, das wird eine geile Firma, wo es abgesehen davon, dass da Teslas gebaut werden, auch noch so Eventhallen sind, so ein zweites Silicon Valley mitten in Ostdeutschland?
Das fände ich total geil. Würde ich Brandenburg gönnen, auch um Berlin eins auszuwischen. Aber ich weiß nicht, dass das Ding an Tesla ist ja, die müssen jetzt allmählich in die Puschen kommen mit dem Autobau. Das muss so geil werden von der Qualität wie so die richtigen Autos, also mit Benziner. Ich habe ja meinen großen Elektroautotest gemacht und habe einen Jaguar bin ich gefahren und dann den Tesla S. Den muss ich auch mal über Langstrecke fahren, damit ich mal weiß, wie das mit denen ist. Und ich mache so ein paar Elektroautotests. Und der große Unterschied zu diesen konventionellen Autoherstellern und dem Tesla ist, dass die Verarbeitung, muss man ehrlicherweise sagen, beim Tesla eher so an Mazda erinnert oder an so einen mittelmäßigen Ford, als an so ein Auto, was 120.000 Euro kostet. Es ist alles so ein bisschen...
Tesla oder was?
Ja, es ist alles so ein bisschen... Die Tür geht zu und es macht so... Blub. Und wenn du dann irgendwie beim Mercedes, bei diesem Elektro-Ding, die habe ich mal im Laden mir angeguckt, die Tür zumachst, ist das einfach Mercedes, macht so... Wumm. Oder beim Jaguar macht das... Schlupp. Also so, das hat so richtige Autogeräusche und innen drin ist alles mit Leder abgestickt und es ist mega teuer und hochwertig. Und beim Tesla also ist eher so...
Also ich habe nur Gutes gehört über den Tesla, dass das total mega aussehen soll, auch wenn man drin sitzt. Wie in so einer Zeitraumkapsel.
Es ist ein riesen Display, vor allen Dingen in der Mitte und das ist total, total slick und schön. Aber wenn du von... Habe ich das nicht sogar schon erzählt? Du stehst dann davor und an der linken Seite vom Kofferraum ist der Spalt so 1 Zentimeter breit zwischen diesen Karosserieteilen und an der rechten Seite 1,4 Zentimeter. Und das fällt ja nicht auf. Das ist mir nie aufgefallen als Autoleihe. Aber da zum ersten Mal, weil es nicht stimmt, ist es mir total aufgefallen. Es wirkt wie so ein, Wirkt noch so ein bisschen wie so ein
leckeres Auto. Aber ich habe gehört, die Sitze sind, wenn du ein Bad Boys, also wenn du mit den Hoden Probleme hast, gibt es da nämlich schon diese vorgefertigte Variante, wo du die so reinlegen kannst in den
die
Sitz.
Hoden.
Das, was du dem Fahrradsattel. Ja, also wenn du ein Bad Hoden Day hast.
Ach so, du? Ja, und du hast, kannst theoretisch sogar, wenn du noch so einen Elektroanschluss dir von Elon Musk bestellst für die Hoden, die du so aufklebst.
Kannst
so
du die tätowieren während der Fahrt.
Dann kannst du das quasi durch so ein Loch im Sitz, kannst du es in die Batterie reinhängen und dann wird über den Hoden wird dann der Mensch auch noch aufgeladen. Weißt du, wie so ein.
Das ist. Der Mensch wird über den Hoden aufgeladen im neuen Tesla.
Aber lass uns doch jetzt, wir sind schon wieder bei Hoden.
Wir sind noch nicht. Ich wollte dich was anderes fragen. Hm? Ganz schnell mal jetzt, ohne dass du es googeln kannst. Sag mir alle Namen von allen 5 Take-That-Mitgliedern. Los geht's.
Take That? Ach so, Robbie, Mark,
ja?
Gary.
Mark hieß weiter. Mark mit Nachnamen? Mark?
Johnson? Nee, Mark. Weiß ich nicht mehr.
Also Mark Owen.
Mark Owen. Gary Barlow, Robbie Williams.
Gary
und dann kommt noch Howie.
Kommen die anderen beiden noch.
Howard.
Howard Donald.
Ja. Howard Donald und.
Googlest du gerade?
Nein. Ja. Ich gucke hier beide Hände. Google Hände. Killian. Nee, Gregory.
Nee.
Wie heißt der denn, der fünfte? Weißt du,
der fünfte ist Jason Orange.
Jason, ja klar, natürlich.
Weil Jason Orange ist ein Phänomen. Habe ich nämlich neulich einen interessanten Bericht gelesen. Keiner weiß, was Jason Orange macht. Der hat sich nach der Zeit von Take That einfach zurückgezogen. Es gibt weniger über Jason Orange von Take That zu erzählen, als über Stefan Raab. Es ist kein Witz. Der Mann ist ein Phänomen. Er wurde ein paar Mal jetzt irgendwie gesichtet, wie er alleine auf der Bank saß. Und er hat überhaupt keinen Bock auf ein offizielles Leben und auf ein Leben so in der Öffentlichkeit. Und er ist ein wirkliches Phänomen. Jason Orange ist für alle, die jung geblieben sind und immer noch Take That wie in den 90ern gut finden, der Mann, von dem man nichts weiß. Er ist einer der größten Phänomene. Das macht ihn jetzt nicht zum besonderen Musiker oder irgendwas, aber auf alle Fälle wollte ich das mal kurz sagen. Keiner weiß irgendetwas über Jason Orange. Über diesen anderen, Howie Donald oder so, weiß man auf alle Fälle, dass der vor ein paar Wochen ein gefaktes Foto von sich mit David Bowie online gestellt hat. Das kommt vielleicht dabei raus, wenn du immer nur die dritte Geige spielst.
Er hat quasi ein Foto von sich gefaked, wo er neben David Bowie steht und wollte dann zeigen, hier, guck mal, wir großen Musiklegenden, wir kannten uns damals. Genau. Und ich hab die Songvorschläge von Bowie abgelehnt, weil die waren nicht gut genug.
Wahnsinnig unangenehm. Hm. Stell dir mal vor, wir machen das irgendwann. Ich mache so ein gefaktes Foto mit, wer ist denn der deutsche David Bowie? Grönemeyer.
Ja.
Und dann so ein auf alle Fälle ist Jason Orange jemand, von dem man gar nichts weiß. Und das ist doch sehr erstaunlich in so einer Boyband oder beziehungsweise war ja mit jahrelang die allergrößte Band. Mhm. Ich komme da gerade drauf, weil ich irgendwie neulich einen Bericht gesehen habe, Jason Orange auf einer Parkbank gesehen. Und dann habe ich einfach aus Langeweile weitergeguckt. Es gibt nichts über diesen Mann. Und das ist ja auch wirklich eine Leistung in der heutigen Zeit. Ich glaube manchmal, dass es mehr Arbeit ist, gar nichts von sich zu verraten, als lieber ein bisschen sowas zu verraten, um die Leute abzulenken von den wirklich privaten Dingen.
Aber er, muss man ehrlicherweise sagen, war auch nicht der Spannendste von Take That, sondern der völlig mit Grund völlig unbekannt ist, weil auch der Letzte, dessen Namen einmal einfällt. Howard habe ich noch gewusst, weil da kann ich sogar das Gesicht zuordnen, aber Jason völlig klar, jetzt wo du sagst, klar, auch Jason Orange sogar mit Nachnamen, aber völlig zu Recht.
Und das ist die einzige Boyband, wo die fast alle ihre Songs selbst geschrieben haben. 80% der Hits stammen von Gary Barlow, selber aus der Feder. Das habe ich dann auch noch im Zuge meiner Recherche herausgefunden. Ich habe mal gearbeitet in den 90er Jahren, da ist die neue DVD oder VHS Live-Konzert von Take That rausgekommen. Und in einer Halle in Hamburg wurde es auf Leinwand gezeigt und es sind wie beim richtigen Konzert mindestens so 400, 500 Leute ohnmächtig geworden, obwohl nur der Film lief. So groß war die Hysterie. Naja, ich wollte es auch einfach nur mit Jason Orange, ich fand das irgendwie...
Ich habe diese Woche versehentlich bei Spotify in irgendeiner komischen Algorithmus-Rotation einen Song gehört hier. I'll never break your heart. I'll never make you cry. Welche Band?
Keine Ahnung.
So, und genau das ging mir auch so. Ich saß davor und hab's gehört, das Lied. Auch 3 Minuten. Ja. Scheiße, welche Band nochmal? Und ich konnte es nicht sagen, es sind die Backstreet Boys natürlich. Aber,
stimmt.
Also, NSYNC, Caught in the Act, E7, wer war denn das nochmal? Es waren die Backstreet Boys. Hätte auch
Take That sein können. Das sind die beiden einzigen, die immer noch so einen Namen haben. Backstreet Boys und Take That. Ansonsten sind, glaube ich, alle anderen verschwunden oder haben auch keinen Wert. Also, die hatten richtige Hits und die hatten auch eine richtig lange Karriere. Kennst du noch die Namen aller Mitglieder von den Spice Girls? Sofort, jetzt. 10, 9.
Spice, Ginger, Sporty.
Ginger Spice, Sporty Spice. Aber auch die richtigen Namen dahinter.
Mel B, Mel C, Emma. Wie heißt nochmal die von David, dem Fußballer? die Frau Victoria Beckham. Nee, Victoria.
Victoria Beckham, ja.
Und das ist Posch, Ginger ist Gary. Also Vorname.
Richtig. Komisch. Kennst du dich richtig gut aus. Wer war dein Liebling? Wer war dein favorisiertes Spice Girl?
Emma, Mel B. und Emma.
Mel B. war die netteste, finde ich. Und Mel B. war die, die so hippie-mäßig war mit dem Tattoo auf dem Arm später und auch noch solo ein paar Hits hatte.
Mel B. war die, die mit den schwarzen Locken. Mel C. ist Sporty Spice.
Nee, das war Mel. Die mit Eddie Murphy später zusammen war. Und dann... ja, eine war mit Eddie Murphy zusammen. Das
weißt du, was ich letztens, apropos, jetzt wo wir gerade hier so die Gala für Volltrottel. Also, ja. so
ich
halbes,
weiß, dass eine war mit Eddie Murphy zusammen.
Weiß man nicht sogar. Was ich letztens gehört habe, dass unsere Bundeskanzlerin, dass die einfach, wenn die mal unterwegs ist, ne, meinst du, wenn die so auf dem Flugzeug, wenn die jetzt weiß, keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwo hin zum G8-Gipfel oder sowas, meinst du, dass sie da im Flugzeug, dass sie irgendwie mal eine Gala mitnimmt oder sowas, dass sie irgendwas, oder liest sie die ganze Zeit nur Akten? Ich habe mich letztens gefragt, was machen eigentlich so, die ist ja 16 Jahre jetzt am Ruder, Angela Merkel, ist das so eine, die sich sagt, ach komm, jetzt habe ich einen langen Flug nach hier, nach Sibirien oder keine Ahnung, irgendwo in diese Südamerika, jetzt komm, lass mal hier Referent, diesmal keine Akten, gib mir mal eine Gala, ne, hör zu. Und die Brigitte Young Miss oder irgendwie so. Also was gibt's? Kannst du dir vorstellen, dass unsere Bundeskanzlerin so eine Art von Lektüre sich mal irgendwann reinpfeift?
Bestimmt hat die solche leichten, lockeren Momente, wo sie dann nochmal ein altes Loriot-Buch oder so.
Nein, das glaube ich nicht.
Keine Ahnung. Ey, ach. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie, die interessiert sich nicht für Gossip. Und wenn dann, höchstens mit einem sehr spöttischen, verachtenden
Blick. Nein, das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz im Gegenteil, dass sie sich da zwar nicht für interessiert, aber das ist so eine Art von Wichtigkeit oder so eine Art von Ventil ist, um diese ganze aufgeladene Kanzlerwelt mal so ein kleines bisschen hinter sich zu lassen, dass man sich freut, irgendwie, keine Ahnung, dass Sophia Tomalla sich wieder die Silikoneinlagen neu gemacht hat und das dann ein Riesenthema auf einer Doppelseite ist oder irgendeine GZSZ-Schauspielerin, die mit irgendeinem anderen GZSZ-Schauspieler nicht mehr zusammen ist, dass man sich dann als Kanzlerin freut, dass man da mal so, dass man da so das lesen kann und denkt, ach ja, guck mal, ja, so schlecht mache ich das nicht.
Doch, wohl doch, das kann ich mir vorstellen. Im schwachen Moment, ja.
Geben Sie mir eine Gala und eine Schachtel Lindt-Nougat-Pralinen oder sowas.
Nach drei hier so edle Tropfen, die mit Alkohol gefüllten kleinen
Pralinen. Ja, aber das würde ich gerne wissen. Weißt du, ich habe doch letzte Sendung erzählt, dass ich die wirklich in so einem Unterwäscheladen gesehen habe. Ich bin da vorbeigelaufen zweimal und ist sie ohne Scheiß, hat die sich da irgendwas angezogen. Und die hat doch bestimmt auch so, das ist doch, also, man spricht da ja offenbar nicht drüber, über so private, aber es wird mich nach 16 Jahren Kanzlerschaft, muss doch mal irgendwas geben. Helmut Kohl am Wolfgangsee, sie wandert in Südtirol, aber irgendwas, so eine Eigenart wie Saumagen oder isst gern edle Tropfen oder liest gern die Gala, sowas, warum ist das nicht mal in der Zeitung, dass man das mal erfährt, jetzt zum Ende?
Ich glaube, da hat sie einfach keinen Bock drauf gehabt. Ja. Im Gegensatz von Helmut Kohl, da wusste man ja, dass der gerne Saumagen zum Beispiel ist. Das war sein,
obwohl, das war, glaube ich, auch eher so ein Ding, was er so platziert hat. Und das hat ihn wahrscheinlich genervt, dass er bei jedem Termin in seinem Wahlkreis oder zu Hause dann immer Saumagen in allen Varianten aufgeschnitten bekommen hat und so. Und dann auch mal so Saumagen in so einer Fusion-Version von irgendeinem so ambitionierten Kaiserslauterner Koch, wo dann irgendwie so ein bisschen Peru-Einflüsse und auch
Saumagen-Smoothie.
Ja, und ich habe das gemischt hier mit irgendwie, mit als Tapas. Und oh lecker, da muss er das dann essen und so. Ey, Olli, ich hab dir schon angekündigt, ich habe eine krasse Geschichte. Mhm.
Also, ich bin bereit, kann ich mich zurücklehnen? Ja,
du kannst dich zurücklehnen.
Bevor wir noch eine Sache ganz kurz, ich wollte mich mal bedanken. Ich habe in letzter Sendung den Aufruf gestartet. Schickt mir, wenn ihr selber eine Band habt oder einen Song irgendwie bei Spotify habt, schickt mir die Songs zu oder euren Link und dann höre ich mir das an. Es kam so viel rein. Diese Woche ist Hausboot. Ich will den Sachen gerecht werden und wir machen ab Sonntag Folgendes. Ich spiele dir drei Lieder vor, die ich rausgesucht habe, Jan. Okay. Und du entscheidest, welches dann auf die Spotify-Liste mit drauf kam. Wir machen den großen Newcomer-Wettbewerb nebenbei, weil ganz ehrlich, das muss ich kurz loswerden, wenn man momentan keine Konzerte spielen kann und irgendwas, muss man auch ein bisschen Musik feiern. Das ist jetzt keine großartige Geste, aber ich will wenigstens jeden Sonntag jetzt eine kleine neue Band hier vorstellen. Jan Böhmermann entscheidet das. Er ist die Glücksfee.
Das ist total ungerecht. Warum habe ich wieder die Verantwortung? Na, hast du da so Montana Black-artige Communities, die über mich herfallen, weil ich das dann aushalten soll oder was?
Ich spiele dir 5 Sekunden von jedem Song vor und anhand dieser 5 Sekunden musst du eine Entscheidung treffen.
Das ist doch scheiße.
Wenn ich das mache, Jan, ist Folgendes, dann sind die gekränkt, weil ich bin ja selber Musiker, da denken die, ich finde das scheiße. Ich möchte nicht die endgültige, ich möchte selektieren, ich möchte vorstellen, ich möchte fördern, ich möchte sowas.
Aber die Verantwortung nicht übernehmen.
Ich möchte selektieren und fördern, aber die Verantwortung nicht übernehmen.
Genau.
Und Deswegen machen wir ab Sonntag immer jetzt auch noch, da kommt dazu, neben unserer geilen neuen Rubrik Elon Musk ruft an und Anrufer an, also all die geilen Sachen, machen wir das jetzt aber wirklich. Wir spielen sonntags jetzt immer einen Newcomer vor. Nächsten Sonntag geht's los. Ihr müsst jetzt erstmal nichts mehr schicken. Ich hätte genug Songs jetzt schon, um in die nächsten anderthalb Jahre hier Musik vorzustellen. Mhm. Okay, und jetzt lehne ich mich zurück, weil das klang alles sehr böse.
Nee, es ist nicht so.
SMS geschickt. Es gibt irgendwas Unangenehmes.
Es ist keine unangenehme Geschichte. Es ist also eine ganz tragische, ganz schreckliche Geschichte, die ich mir am Wochenende erschlossen habe, weil ich bin jetzt wieder im Raum Köln und ich wohne ja leicht außerhalb von Köln und bin dieses Wochenende, habe eine Radtour gemacht, nachdem ich vor zwei Wochen schon am Wannsee gefahren bin und mir eine Wespe in die Hose geflogen ist, habe ich gedacht, probiere es jetzt mal im Rheinland und bin rumgefahren und mir ist tatsächlich keine Wespe in die Hose geflogen, sondern mir ist eine Geschichte ins Herz geflogen oder in den Kopf geflogen. Auf dieser Radtour, ich komme, muss man sich so vorstellen, aus dem, ich sag mal so, leicht aus dem Umland von Köln, nordwestlich von Köln und bin in die Kölner, in Richtung Köln reingefahren, von außen nach innen. Und wenn man von Nordwesten in Köln nach Köln reinfährt, kommt man irgendwann in einen Bezirk, der heißt Köln-Kurweiler. Das ist so ein bisschen das Kölner Äquivalent zu Berlin-Marzahn oder wie ist das in Hamburg? Wie heißt es in Hamburg? Keine Ahnung, wo sind die Hochhäuser in Hamburg?
Poppenbüttel?
Bergedorf. Bergedorf, okay.
Poppenbüttel.
Nee, Quatsch, nicht Poppenbüttel, Mümmelmannsberg.
Mümmelmannsberg, Bergedorf, Bildstedt.
Genau, ich habe Poppenbüttel gerade wirklich nur mit Mümmelmannsberg verwechselt, weil das zwei Endstationen sind, die ich mir immer gut merken konnte. Poppenbüttel und Mümmelmannsberg. Poppenbüttel,
das ist eine gute Leute-Gegend.
Ich weiß. Mümmelmannsberg. So, ich bin also nach Köln-Kurweiler reingefahren mit dem Fahrrad und bin dann da so ein bisschen rumgefahren. Ich war noch nie in Köln-Kurweiler und kam, wie gesagt, aus dem Umland, musste dann erst über so lange Felder fahren. Total schön. Im Hintergrund, hinter mir irgendwie so Kohlekraftwerke und fahre dann nach Köln-Kurweiler rein. Da ist ja das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ein großes, da wo Hans-Georg Maaßen früher war, also der große Inlandsnachrichtendienst, hat tatsächlich seine Bundeszentrale in Köln-Kurweiler, diesem sozialen Brennpunkt, ist es eigentlich nicht so richtig. Es ist ein alter 70er-Jahre Hochhausstadtteil. Und mir ist, das muss ich nochmal kurz vorher erzählen, mir ist vorher in Köln was aufgefallen. Es gibt Schulen in Köln, die merkwürdige Namen tragen. Und zwar gibt es eine Schule in Köln, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, ich weiß gar nicht warum, das ist die Ursula Kur, ich glaube eine Hauptschule. Und dann gibt es noch eine Gertrud-Bollenrath-Schule. Das sind so Namen, wo ich dachte, hey, warum heißen denn Schulen so, warum heißen die nicht, wie alle Schulen heißen in Deutschland, irgendwelche Pädagogen oder Geschwister-Scholl-Schule, warum haben diese Schulen so komische Namen? Das wusste ich schon. Und da bin ich also mit dem Fahrrad nach Köln-Kurweiler reingefahren und habe eine Pause gemacht. Auf der linken Seite war das Bundesamt für Verfassungsschutz, komplett lang, super langer Zaun und so ein Bundesamt. Auf der rechten Seite sind Wohnhäuser und dann habe ich irgendwann, als ich dann lange gefahren bin, eine Pause gemacht und war auf so einem kleinen Plätzchen und vor mir war ein altes Backsteingebäude und an diesem Backsteingebäude war ganz unscheinbar angebracht, also wirklich ein altes, vielleicht so 120 Jahre altes Backsteingebäude, offensichtlich war das mal was Offizielles und da war eine Tafel angebracht. Und diese Tafel habe ich gelesen und fotografiert und dann habe ich das nicht glauben können, habe dann gegoogelt und ich habe dann wirklich den Ort 2 Stunden nicht mehr verlassen, wo ich dann da war und habe mich komplett durch diesen Fall durchgelesen, der mit diesem Haus zu tun hat und der wirklich direkt gegenüber vom Bundesamt für Verfassungsschutz in der Volkhofener Straße in Köln ist. Und zwar das Attentat von Volkhofen, dieses schreckliche Attentat ist in diesem Backsteingebäude passiert und zwar im Jahr 1964 und das hat auch was mit diesen Namen, dieser merkwürdigen Schulnamen in Köln zu tun, die mir vorher schon aufgefallen sind, aber ich habe das nicht zusammenbekommen und habe es erst wirklich an diesem Wochenende herausbekommen, was das ist und was das war. Da steht also in Köln Volkhofen ein altes Backsteingebäude mit einer völlig verlassen oder da ist vielleicht so ein, da war irgendwie im Hintergrund waren so Installationen aufgebaut, da steht wirklich ein atypisch, komplett untypisches Backsteingebäude mitten an so einem Weg in so einer Wohnstraße und da dran eine Bronzetafel mit dem Attentat von Volkhofen. Und Folgendes ist passiert im Jahr 1964. Ein 42 Jahre alter Mann namens Walter Seifert, der wenige hundert Meter von dieser Schule, die es mich damals war, es war eine Schule, eine alte Volksschule am Volkhofener Weg in Köln-Volkhofen, wo Grundschüler waren, also eine im Jahr 1964 kleine Kinder, so bis also Sekundarstufe 1 oder Primarstufe, so ist es glaube ich richtig. Wenige hundert Meter von dieser Schule entfernt lebte ein Mann, Walter Seifert, das war ein alter Wehrmachtssoldat, der hat irgendwie gekämpft im Zweiten Weltkrieg, ist durchgeknallt und dann hat er danach bei der Polizei gearbeitet für ein paar Jahre, ist aber auch da durchgeknallt und der wohnte, die Schule ist im Hausnummer 200 noch was. Und ich glaube, im Haus Nummer 154 wohnte er. Und am 11. Juni 1964 ist dieser Walter Seifert durchgeknallt, ist die paar hundert Meter zu dieser Schule gelaufen, hat sich 8 Wochen vorher einen Flammenwerfer gebaut und eine Lanze und ist in diese Schule reingelaufen und hat 8 Kinder und 2 Lehrerinnen umgebracht. An einem Vormittag. Scheiße. Und ich saß dann davor und dachte, hab davor noch nie irgendwas gehört. Und die beiden Lehrerinnen, nach denen jetzt die Schulen benannt sind, in Köln, Volkhofen oder Chorweiler, sind die Lehrerinnen, die damals quasi unter Einsatz ihres Lebens, am Ende sind das die beiden, die gestorben sind, versucht haben, noch möglichst viele Kinder vor diesem schrecklichen Attentäter zu retten, der dann da reingelaufen ist. Ein unfassbar schreckliches Verbrechen. Oh Gott. Er hat sich danach dann versucht, Desinfektionsmittel oder mit irgendwie Pflanzenschutzmittel hat er sich versucht umzubringen. Das ist dann auch gelungen. Er ist nach wenigen Tagen dann gestorben. Ein unfassbar schreckliches Verbrechen. Und ich saß dann davor und genauso wie es dir jetzt vielleicht geht, ich habe ja nur wirklich nur die Eckdaten erzählt und will auch gar nicht ins Detail gehen, weil allein diese Vorstellung, das war wahrscheinlich ein Typ, der traumatisiert durch den Krieg und irgendwelche psychischen Dispositionen da völlig durchgeballert ist, hat dann aus irgendwelchen Wahnvorstellungen dann diese Tat vollübt. Und da steht seit dem Jahr 1964 dieses Backsteingebäude und von dieser Tat habe ich noch nie was gehört, außer eben vorher diese beiden Schulen, die eben benannt sind, eine alte Hauptschule und eine Gesamtschule in Köln, nach diesen beiden Lehrerinnen, die damals möglichst viele ihrer Kinder noch versucht haben zu retten, bevor sie dann selbst umgebracht wurden von diesem Täter.
Ja, irgendwo ganz hinten klingelt es in meinem Kopf und ich glaube, dass ich davon schon mal gehört habe. Irgendwas Flammenwerfer, Amok, das sagt mir irgendwas. Trotzdem danke für diese wahnsinnige
Geschichte. Ich will das jetzt doch gar nicht mit Details ausschmücken, weil es auch so ein erweiterter Suizid ist und so, aber alleine, dass das mal stattgefunden hat und das ist habe ich dann recherchiert, in Köln ist das total präsent. Es gibt da total umfangreiche journalistische Aufarbeitungen. Das war so das, ein Riesenkriminalfall, ein Riesenverbrechen der 60er und auch noch 70er Jahre. Das hat die Menschen wirklich 10 Jahre oder noch länger beschäftigt. Kann man sich ja vorstellen. Also unfassbar schrecklich, dass sowas passierte. Und was ich aber dann gedacht habe, der Typ einfach als Polizeibeamter gearbeitet hat und vorher auch in der Wehrmacht gedient hat. Und diese Schule steht da immer noch. Dieses Haus steht da noch und ich war dann davor und habe total Gänsehaut bekommen und habe mich wirklich durch alles durchgelesen, saß dann da irgendwie an meinem Fahrrad und habe so einen trockenen Mund gehabt und bin dann wieder zurückgefahren aus der Stadt raus, weil mir das dann zu unheimlich war. Naja.
Ich weiß sowas genau, was du meinst. Und dann informiert man sich nochmal im Internet darüber und dann geht es an das Richtige. Und dann merkt man auch einmal, Alter, wie lange beschäftige ich mich jetzt schon mit dieser Sache. Ich habe da auch, will ich jetzt aber nicht weiter erzählen, auch neulich ein Lied gehört von Hannes Wader, wo es um einen Mord um Kinder ging, was er auch rausgebracht hat an der Platte. Dann habe ich mich mit diesem Fall auseinandergesetzt.
Kinder von Isieu, nee.
Wie bitte? Die
Kinder von Isieu? Nee, das ist von Reinhard May.
Nee, Kinder vom Bullerdeich oder vom Bull. Es handelt davon, dass die Nazis als zum Ende des Zweiten Weltkrieges da noch 20 Kinder in Hamburg in einem Kinderheim umgebracht haben. Aber das jetzt gerade noch weiter auszuführen, jetzt auch. Ich glaube, es reicht für eine kleine Mitmachung mit Bad Vibes. Trotzdem muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, wir sind immer noch ein Unterhaltungspodcast mit verschiedenen Facetten. Hört auf zu jammern, wenn wir hier irgendwie nur mal so sind. Das Leben ist, ganz ehrlich, ich wüsste keinen Grund, warum man gerade mega happy durch diese Zeit rennen sollte und einfach infantil 90 Minuten Scheiße labern kann. Danach ist mir ab und zu mal momentan zum größten Teil nicht der Fall. Und ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe, sondern ich sehe es auch Aufgabe, eine gute Sendung zu machen mit Böhmchen zusammen.
Ja, Böhmchen. Ja, sorry, ich will jetzt auch, die Stimmung wollte ich jetzt gar nicht so drücken. Ich wollte einfach nur, dieser Effekt, dass du durch die Gegend fährst und dass du Dinge überhaupt nicht weißt und auf einmal wirst du von so Bronzetafeln, die man sonst immer so, mal so überliest und dann war ich wirklich völlig alleine vor diesem Gebäude und war auch alleine mit meinen Gedanken dann leider. Und deswegen hat mich das so mitgenommen und ich wollte zumindest mal, das ist in Köln offenbar immer noch sehr präsent und die Opfer sind natürlich im Jahr 1964, sind natürlich inzwischen alte Leute. Es haben natürlich auch viele Kinder überlebt, glücklicherweise, teilweise schwer verletzt, aber es gibt einfach in Köln und Umgebung dieses Trauma, was so ein bisschen verschüttet ist und was dann da so in Form eines Hauses mitten in so einer Straße steht. Und dann bin ich auch noch an einem Haus des Täters vorbeigefahren, was heute so ein verklinkertes Einfamilienhaus ist, wo man dann, wenn man da jetzt einzieht, dann auch im Nachhinein, hoffentlich wissen das die Besitzer nicht, dass sie da in so einem Mörderhaus wohnen, von so einem absoluten...
Ja, aber würde das was ändern? Stell dir mal vor, du siehst irgendwo ein Haus und das ist mega günstig. Hier ein Haus, was normalerweise 3 Millionen kostet, wird für 250.000 Euro angeboten. Und dann sagt er, ja, da hat leider mal irgendwie eine schlecht gelaunte Mutter ihre gesamte Familie ausgelöscht und sich auch noch gerichtet. Würdest du das Haus dann kaufen oder nicht?
Nee, würde ich nicht kaufen. Ernsthaft mal. Würde ich ganz ehrlich nicht kaufen. Natürlich nicht. Nein. Also ich bin jetzt nicht super esoterisch, aber ich glaube schon, gerade bei Wohnungen und bei Häusern, ich habe auch schon Wohnungen genommen als Mieter, wo ich die einfach scheiße waren, wo das Gefühl aber stimmte. Und es gibt auch Wohnungen, die geil sind, wo das Gefühl aber nicht stimmt.
Ja, ich war aber mal, als ich irgendwie 19 war und mir so eine Studentenbude gesucht habe, da ging ich tatsächlich, das war irgendwo bei Schnellsen, in so eine Wohnung rein und dann meinte die Vermieterin, das tut mir leid, es riecht noch ein bisschen, der alte Herr hat fast 3 Wochen hier gelegen, ja, irgendwie
aber,
sowas.
Ja, aber das für dich finde ich okay, weil das ist, so ist es halt.
So ist es halt, aber so also wenn da wirklich so Norman Bates-mäßig, psychomäßig was passiert,
ja,
ist,
dann würdest du nicht einziehen. Nee, das ist irgendwie, das... Ich glaube, Wände und Häuser merken solche Dinge und geben das auch wieder ab an die Nachbesitzer.
Aber wenn du diese schlechte Energie, die da herrscht, mit ganz viel positiver Internetpornografie und so füllst, mit neuem Leben, weißt du, und mit neuen kranken Sachen, dann gehen die alten Geister vielleicht weg.
Oder wenn ich selber mal, ich denke, habe immer diesen magischen Gedanken, dass wenn ich irgendwie nachts irgendwie durch den Wald laufe und Angst habe, dass ich immer denke, ja, Moment mal, warum habe ich eigentlich Angst? Also die Leute, die jetzt mit mir im Wald sind, müssen Angst vor mir haben. Also wenn ich eines Tages selber mal nochmal in dieses ganze Serienmörder-Game abdriften sollte, wenn es jobmäßig nicht mehr läuft, dann würde ich mir gezielt solche Wohnungen raussuchen, weil die sind erstens super billig und an dieser Energie würde ich mich dann auch schon ernähren eigentlich.
Ja, würde mich freuen, wenn du doch einen anderen Berufsweg einsteckst, weil ich glaube, du wärst ein ziemlich perfider, guter Serienmörder. Und das wollen wir alle nicht fördern.
Und du wärst der Letzte, den ich umbringen würde, weil das wäre ja super auffällig.
Stimmt, wir alle, der Podcast und so, stimmt.
Der Podcast-Mörder. Aber ist nicht schlecht für eine Kriminalreihe, dass immer mehr erfolgreiche Podcast-Duos verschwinden und keiner weiß, wo die sind.
Immer mehr.
Bis dann irgendwann rauskommt.
Aber nur wir beide. Bis rauskommt. Aber Schulz und Bimmermann, die machen das schon richtig lange. An denen ist irgendwie alles so.
Komisch.
Wo sind Klaas Häufer, Thomas Schmidt und Klaas Häufer Umlauf? Wo sind die eigentlich alle hin? Die waren doch die ganze Zeit wöchentlich zu hören. Irgendwann macht Thomas Schmidt nur noch alleine weiter. Es verschwindet immer erst nur ein Teil des Duos oder des Trios.
Ja, und so weil diese Podcast-Produzentenstudios natürlich alle darauf angewiesen sind, Material abzuliefern, versuchen die das Verschwinden ihrer Protagonisten auch zu vertuschen und machen erstmal zusammengeschnittene Konservensendungen, sodass es den Podcast-Plattformen gar nicht auffällt, dass kein neues Material nachkommt. Teilweise über Monate. Das ist natürlich gut als Täter, weil dann natürlich auch der Zeitpunkt des Todes und des Verschwindens kaschiert wird und die Bullen werden nicht nervös. Ist ja klar. Weil, ja, da kannst du dich darauf verlassen. Weil angenommen, wir würden jetzt hier, wie heißen die denn? Wie heißt denn der Dicke von denen da bei den Trio? Die sind alle drei ein bisschen dick. So, wenn wir jetzt einen von denen kidnappen würden, dann würden die auch erstmal so weiter tun, als wäre nichts, weil das Dialadium muss ja laufen. Das können die ja nicht einbauen, dass einer nicht mehr gekommen ist. Und dann würde noch einer verschwinden. Und dann würde das Podcast-Studio denken, jetzt sind schon zwei weg. Lass uns mal irgendwie nochmal versuchen, ob wir da alte Sachen von früher noch mit reinschneiden. So, ja, aber ehrlich, weil die versuchen das erstmal intern zu klären. So, das habe ich für mich als Täter. Ist es natürlich super, weil ich dann einen Vorsprung habe vor der Polizei. Und erst wenn keiner mehr kommt und auch langsam Spotify anruft und fragt, warum die Folgen immer gleich klingen, dann gerät auch das Podcast-Studio in Erklärungsnot. Und dann ruft irgendwann einer bei Spotify die Polizei. Ich denke,
wie du dich jetzt alleine in diese Idee schon hineinsteigerst, Jan Böhmermann.
Ja.
Wie du jetzt schon anfängst.
Ja, weißt du, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab wieder einen Shitstorm raufbeschworen. Ich bin noch ein bisschen. Ich hab gesagt, ich finde FC Bayern scheiße, auch wenn die gewonnen haben gegen Saint-Germain.
Und dann sagen ganz viele, ey, das kannst du nicht sagen. Fußballverein, du hast überhaupt keine Ahnung, du systemgesteuert da.
Nee, ganz ehrlich, das ist echt die Anti-Mainstream-Position zu sagen. Der FC Bayern war in diesem Champions-League-Duell die deutlich sympathischere Mannschaft, aber auf einem Unsympathie-Level, wo man wirklich überhaupt nicht von Sympathie reden kann. Und nur weil von zwei mega unsympathischen Mannschaften, die ein bisschen sympathischer jetzt im Titel gewonnen hat, macht die das doch nicht zur sympathischen Mannschaft. Und
ich finde das alles scheiße gerade. Ich finde auch den Rummenigge so scheiße. Und ich meine, was da gerade die ganze Zeit abgeht, irgendwie, das war irgendwie auch ein ziemlich großer Bericht darüber. Ich meine, Paris gehört komplett den Emiraten, der gesamte Verein. Da ist nicht irgendwie mal, das ist alles so finanziert von Ländern und von Scheiß und Menschen, wo es keine Menschenwürde gibt, wo es echt Sklaverei gibt, wo die Arbeitsbedingungen für die Leute, die für eine WM arbeiten, gleich null sind und solchen Leuten, auch wie Rummenigge oder so, denen interessiert das einfach ein Scheißdreck. Und auch die ganzen Leute, beim Fußball ist leider, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch gestern, als ich das Spiel gesehen habe, bin ich in so einen Monolog oder so eine Diskussion gekommen mit einem Freund, es ist einfach alles so verraten und verkauft. Und ganz ehrlich, einfach dem Fußball sich hinzugeben und immer noch mitzufiebern, auch in dieser schwierigen Corona-Zeit, kann ich manchmal nicht verstehen. Was da an Geld und Korruption und wie Fußball verkaufe, gerade vor den Augen von allen. Und wie das allen so egal ist, wo die WM stattfindet und dass niemand was dagegen macht. Und dass es echt teilweise einfach nur noch so Bestechungs- und Korruptionsscheiße ist. Das hat nichts mehr mit dem Volkssport zu tun. Das ist jetzt ein bisschen sehr drastisch, kurz hier so populistisch was runtergerattert. Aber ich fühle das irgendwie nicht mehr. Ich fühle Fußball nicht mehr. Ich fühle diese Spieler auch nicht mehr, die einfach mit 20 absolute Multimillionäre sind. Und das ist alles nicht meine Welt.
Ja, Fußball muss ein bisschen, die Fußballwelt muss ein bisschen aufpassen, dass sie nicht enden wie die Podcast, das Podcast-Game. Da muss Fußball wirklich aufpassen. Das ist vergleichbar, finde ich.
Ja, findest du? Ja.
Nee.
Wenn du also willst.
Aber guck mal, hier, Leute schreiben, was die Leute schreiben. Böhmermann macht 5 Tweets gegen die Super Bayern und er denkt, er hätte Fußballkultur ihre Mutter gefickt. Oder Böhmermann nervt total. Ein Tweet hätte gereicht. Wahnsinnig witzig ist er. Ich kommentiere nicht zu oft. Ich finde seine Tweets zu Bayern einfach scheiße. Erfolg, der erarbeitet ist, sollte anerkannt werden. Ja, ganz ehrlich, Bayern hat sich speziell in der Champions League den Erfolg hart erarbeitet. Und dann
Bayern hat seit Jahren alle Vereine kaputt gemacht in der Bundesliga, indem sie die Spieler weggekauft haben. Und das ist einfach ein arroganter, überheblicher Scheißverein. Das muss man auch mal sagen. Ich bin auch für Bayern manchmal in der Champions League, wenn die anderen noch beschissener und arroganter sind. Aber eigentlich ist das kein Feind. Wenn du da geboren bist und dein Vater hat dich mitgenommen damals in Olympiastadion, kann ich das völlig verstehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das Große und Ganze, wofür Fußball steht, ist immer mehr verloren gegangen. Und Preise und ach, egal. Wenn ich jetzt
aber diese FC Bayern-Fans, die dann in Berlin sitzen und weißt du, die dann der Sieg oder der Geruch von Erfolg anzieht, einen Verein geil zu finden. Das habe ich sowieso nie verstanden. Oder aus so einer Bully-Attitüde, weil man dann, also Bully im Sinne von,
ich ärgere euch, ich gehe zu Bayern.
Sich einen grinsen, wenn der Verein überraschenderweise schon wieder gewinnt und alle drumherum, die irgendwie leiden um Abstieg, bangen und die irgendwie wirklich mit einem Fußballverein was verbinden, was anderes als Erfolg, dann immer schon denken, ey, ich hab so keinen Bock auf den Typen, ey, mit seinem verfickten Bayern-Trikot. Alter, wir sind hier in Kiel, warum läufst du mit einem Bayern-Trikot hier rum? Du kommst nicht mal aus Bayern, du hast keine Verbindung dahin, du findest einfach nur Gewinn geil oder hast irgendwie mal einen weirden Onkel gehabt, der dir immer bei jedem Geburtstag 150 Euro in die Tasche gedrückt hat und der war Bayern-Fan und deswegen bist du jetzt auch Bayern-Fan, weil du irgendwem gefallen willst oder sowas. Ich verstehe das leider überhaupt nicht. Und es gibt auch so einen Hang von öffentlichen Personen oder Politikern, den FC Bayern geil zu finden, weil das so eine Konsensnummer ist. Da spielst du wenigstens Champions League mit und dann bist du dann, drücken alle dir die Daumen und so. Aber es bleibt einfach ein. Hast du dieses Video, Foto gesehen, wo die zurückgekommen sind mit Markus Söder und alle hatten so Trikots an? Triple 2020. So schwarze, so alle das Triple 2020. Ey, ganz ehrlich, fickt euch wirklich.
Ja, wirklich. Ich kann das auch gar nicht fühlen. Da war nicht einer im Publikum. Und vor allem finde ich das dann auch ganz ehrlich, wenn Champions League Finale ist, warum hat man da nicht irgendwie wenigstens, das war in Lissabon, irgendwie ein Kinderheim da eingetreten? Ich weiß, das ganze Stadion war leer. Da kannst du in Abständen. Leuten, die nie die Möglichkeit haben, ein Finale zu sehen, die kein Geld besitzen, hätte man irgendwie eine Lösung finden können, das Stadion so zu füllen, dass ein paar Leute, die sowas sonst nie sehen, einmal die Möglichkeit haben, so ein Spiel zu sehen. Irgendwas Geiles hätte man da noch machen müssen. Aber nein, Hauptsache, die Multimillionäre laufen da rum, feiern sich, aber ein Tor, auch ein scheiß Spiel gewesen. Auch Neymar, so eine weinerliche Heulsuse. Alles keine geilen Typen. Ich weiß, ist immer so, früher, es gab noch richtige Charaktere. Keine Ahnung, ich fand jetzt auch nicht Effenberg einen besonders netten Menschen oder geilen Spieler oder so. Aber inzwischen ist das nur noch alle die gleiche Scheißfrisur, die gleiche Föhnfarbe drin, die gleiche Tönung drin, die gleichen Tribal-Armen mit 21, Multimillionär und Ball. Und das soll dann so ein Volkssport sein. Dabei sehen alle Leute, die das sich angucken, anders aus und können sich das kaum leisten. So ein Lifestyle, die ganze Scheiße, die die da machen. Und ich weiß, mit 35 ist er gut, aber irgendwie ist Fußball voll scheiße geworden. Und das sage ich, der selber Fußball voll geliebt hat. Irgendwas ist daran kaputt gegangen. Und es liegt natürlich auch am HSV, an diesem Schweine-HSV, der es irgendwie nicht hingekriegt hat, in den letzten 5, 6, 7 Jahren den Leuten zu zeigen, ihr seid uns wichtig, unsere Fans. Ich bin ja ein großer HSV-Fan, aber ich gucke jetzt trotzdem erstmal die nächste Saison nicht. Und das ist so... Ich weiß nicht, ich fühle da nicht mehr viel. Okay, jetzt reicht's auch.
Es war auch ein bisschen durcheinander geredet, aber es ist so. Ich sehe das auch so, man fühlt nicht mehr so richtig viel. Und wenn man was fühlt, dann ist es irgendwie die Irritation, dass das ja wohl das jetzt nicht sein kann.
Und ist Cristiano Ronaldo und diese scheiß Videos vom Fußballfans, schaut euch dieses Video an, 2 Minuten und ihr wisst ganz genau, dass Cristiano Ronaldo ein herzensguter Mensch ist. Und dann läuft er irgendwo hin, schenkt irgendwie einem Kind ein Trikot und die Kamera ist dabei. Und das wird dann zusammen zu so einer Compilation, so einer Ronaldo wichst sich selber ein auf seine eigene Größe Compilation gemacht, wo er dann so rumläuft und Leute umarmt und dem mal über den Kopf streichelt. Keine Ahnung. Mir ist ja trotzdem unsympathisch. Ich weiß nicht.
Okay. Oh, ja, komm, lass uns doch mal die Sendung jetzt lieber so beenden, bevor das jetzt noch schlimmer wird.
Warum steige ich mich da gerade so hinein?
Nee, weil aber du fühlst das auch, ich merke das auch, ich habe da auch was angestochen. Ich habe vorhin, ich konnte auch nicht mehr aufhören, was bei Twitter zu schreiben, weil ich das einfach dann auch gemerkt habe, wie die Leute sich aufgeregt haben. Hier, der FC Bayern ist ein Lebensgefühl, aber wirklich kein geiles. Ist es mir auch wirklich so? Das ist kein geiles Lebensgefühl. Und mit so einer Gewinnermentalität, wie Rekordmeister, Alter, ja, fick dich, ganz ehrlich. Was bringt der denn, der Rekordmeister? Was bringt dir jemand, der immer Erfolg hat? Die Gallen sind halt die Donald Ducks. Und nicht die Dagoberts, Alter.
So. Oh, da hätten wir nochmal über Bones MC reden können. Der hat ein starkes Emanzipationsstatement rausgehauen, wie eine Was? Frau zu sein hat, seiner Meinung nach. Hast du das zufällig gelesen?
Habe ich die Zeit leider nicht zu gehabt, weil ich mich über den FC Bayern zu sehr aufgeregt habe im Internet. Mache ich aber jetzt gleich gerne mal. Was hat er denn gesagt?
Bones MC hat eine Insta-Story gemacht, wie eine Frau. Ihr müsst euch nicht wundern, wenn keiner mehr von euch will, außer euch zu ficken, hat er gesagt. Frauen, die Schach spielen, sind sexy. Frauen, die das und das machen, die wissen, wo der Indische Ozean ist, sind sexy. Bildet euch, macht was aus euch. Frau, ein der Typ, der seit 5 Jahren nur berühmt dafür ist, irgendwie Drogenvideos irgendwie zu posten und irgendwie mit einem leeren Blick in die Kamera zu gucken. Aber die
vielleicht
Fans lieben es ja trotzdem und sagen,
dass er sich in eine Frau verliebt
oder irgendwas.
Vielleicht ist er verliebt in eine Schachspielerin vom Indischen Ozean.
Ja, das kann sein. Und das ist also wirklich, ich musste wirklich laut lachen. Und das Schlimme ist ja, dass der wahrscheinlich in dem Augenblick gedacht hat, er tut was Gutes. Ich erkläre den Frauen da draußen mal, wie der Hase läuft. Hat er wahrscheinlich auch so viel Geld, Drogen und von sich selber zu viel Feedback aus seinem Bekanntenkreis, dass man dann denkt, so, jetzt erkläre ich das der Frauenwelt mal, wie ihr zu sein habt, weil ich bin ja selber ein mega gebildeter Typ. Naja.
Weißt du, wo ich gerne mit dir hingehen würde?
Na, das weiß ich doch, Jan.
Aber da können wir
nicht hin, weil wir berühmt sind.
Ich würde gerne zu den Sentinels. Ich würde gerne mit dir zu den Sentinels und da einfach von der Zivilisation mich einfach ausklinken für ein paar Jahre.
Was ist denn das? Was sind denn die Sentinels?
Ja, da musst du mal nachgucken. Bei Wikipedia, die Sentinels, das ist ein Volk, was auf so einer Insel lebt, umgeben vom Korallenriff, die wirklich von den Urmenschen abstammen und die sich der Zivilisation bislang entzogen haben, weil die so schwer zu erreichen sind auf ihrer Insel. Ja, vor einiger Zeit ist mal so ein Missionar, hat versucht, die zum Christentum zu bekehren und wurde dann einfach mit Pfeilen totgeschossen. Wir würden uns da vielleicht mit unseren Podcast-Fähigkeiten reinquatschen und einfach mal 10 Jahre fernab der Zivilisation auf so einer Insel im Indischen Ozean leben, und Pfeile schnitzen und weg vom FC Bayern.
Und wenn wir da rausgeschmissen werden, dann können wir immer noch ins Nazi-Dorf von Eva Herrmann nach Australien oder Kanada ziehen. Kanada. Irgendwie habe ich...
Ja, das ist auch nicht schlecht.
Die Welt ist verrückt, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Ich packe noch einen Song ganz schnell auf die Liste. Und zwar Kevin Morby mit No Halo. Kevin Morby ist die letzte Platte, Oh My God, ist einfach göttlich, muss man wirklich sagen. Hört euch Kevin Morby heute Abend noch an. Und dann noch die glorreiche, einzigartige Marianne Faithfull mit dem Song The Gypsy Fairy Queen. The Gypsy Fairy Queen von Marianne Faithfull. 2 schöne Songs für die Mitte der Woche.
Und um meine Misanthropie so ein bisschen auszugleichen, tue ich noch von Carsten und Carsten, also Carsten Meyer und
Klaus und Klaus.
Carsten und Carsten, Carsten Friedrichs, also hier Superpunk und die Liga der ungewöhnlichen Gentlemans und Carsten Meyer, also Aerobik. Ich mag Leute, ist ganz neu. Carsten und Carsten, ich mag Leute. Ist wirklich ein guter Song. Hast du den schon gehört?
Habe ich noch nicht gehört, werde ich im Anschluss an dieser Sendung machen, diesen Song hören.
Wir hören uns am Sonntag wieder.
Habt eine schöne Restwoche noch. Danke fürs Zuhören.